Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ein römischer Hauptmann, ein Jesusjünger und die beiden kommen zusammen und etwas Entscheidendes passiert. Ich bin überzeugt davon, liebe Gemeinde, wenn auch wir aufmerksam genug hinschauen auf diesen Bibeltext, dann kann auch bei uns Neues geschehen. Dann werden auch wir die verschiedenen Elemente zusammenbringen und eins davon sind wir und wir werden merken, um uns geht's, an uns passiert Neues. Schwierig wird's nur, wenn wir uns zu schnell sicher sind, worum es eigentlich in dieser Geschichte geht. Deswegen sage ich, wir müssen erstmal genau hingucken, was da wirklich passiert. Also ein römischer Hauptmann, Cornelius, ein Nichtjude, er hat eine Erscheinung und er soll Simon Petrus zu sich bitten. Und am nächsten Tag, 50 Kilometer weiter südlich, ereignet sich eine ganz ähnliche Szene. Dieser Simon Petrus, um den es gerade schon ging, ein Jude, er hat ebenfalls eine Vision. Und er sieht ein Tuch mit verschiedenen Tieren da drin und er wird aufgefordert zu essen, aber er weigert sich. Er hört dann diese Aufforderung dreimal und bleibt ein bisschen irritiert zurück. Und bis jetzt haben wir getrennte Schauplätze und wissen noch nicht so recht, wie es zusammengehört. Und weder der Hauptmann noch Petrus weiß bis jetzt, was das soll. Aber dann holen die Boten des Cornelius den Petrus ab und alle treffen sich im Haus des Hauptmanns und Petrus hält eine Predigt und der Heilige Geist kommt über alle und zwar über Juden und Nichtjuden gleichermaßen. Also, das ist die Geschichte. Den wesentlichen Mittelteil haben wir gerade als Lesung gehört. Und viele denken jetzt vielleicht, na klar, durch diese Geschichte werden erstens die jüdischen Speisegebote komplett abgeschafft und stattdessen wird zweitens ein neues Gebot eingeführt, nämlich, dass wir ohne Scheu auf fremde Menschen möglichst mutig zugehen sollen. Aber seid ihr bereit, mal genau hinzuschauen? Dann werden wir entdecken, dass es in Wirklichkeit um etwas anderes geht. Also erstens. Ist es wirklich das Thema, dass die jüdischen Speisegebote nicht mehr gelten sollen? Also wenn das so wäre, dann würde die Stimme zu Petrus sagen, jetzt stell dich nicht so an, nur weil das hier unreine Tiere sind in diesem Tuch und die du da siehst, du darfst und sollst sie trotzdem essen. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann fällt auf, dass da zwar auch unreine Tiere mit drin sind in dem Tuch, aber ebenso reine Tiere, vermischt, beide zusammen. Das ist das Entscheidende. Ausdrücklich aufgezählt wird ja, es sind Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Und jetzt ist es im Alten Testament so, viele Vierbeiner, aber nicht alle gelten als rein. Und die meisten Kriechtiere, aber nicht alle sind unrein. Und von den Vögeln sind ebenfalls manche rein und manche unrein. Und jetzt weigert sich aber Petrus, irgendetwas davon zu essen. Er lehnt alles ab, obwohl ja ein Teil davon rein ist. Er weigert sich also auch, die reinen Tiere zu essen. Die, die Gott ausdrücklich für rein erklärt hat. Und jetzt sagt die Stimme, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Und damit sind die reinen Tiere gemeint. Petrus soll gar nicht alles in dem Tuch essen, sondern das, was Gott für rein erklärt hat, das soll auch rein sein und bleiben. Was Gott für unrein erklärt hat, bleibt unrein, aber was Gott für rein erklärt hat, bleibt auch rein. Auch wenn beides vermischt ist, darauf wird es ankommen. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gewundert, warum in dieser Vision Petrus Tiere sieht. Aber später formuliert er als Fazit, jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Da ist gar keine Rede mehr von Tieren, weder von reinen noch von unreinen, sondern da geht es dann um Menschen. Das Fazit ist, kein Mensch ist für Gott unrein. Bei den Tieren gibt es weiterhin Reine und Unreine. Die einen darf man essen und die anderen nicht als Jude. Aber kein Mensch ist für Gott unrein. Kein Mensch ist weniger wert, weil er aus einem anderen Land stammt oder weil er eine bestimmte Hautfarbe hat. Für alle Menschen ist Gott da. Alle hat er sie erschaffen. Und Jesus Christus ist der Herr und Erlöser für alle. Das ist die Botschaft. In Christus sind wir alle Geschwister. Rassismus kann niemals christlich sein. Und dann fragen wir uns, was hat das jetzt aber mit den Speisegeboten zu tun? Warum sind da jetzt reine und unreine Tiere? Erstmal nichts, denn die Speisegebote bleiben für Juden gültig. Die werden auch hier nicht abgeschafft. Bis heute sind sie gültig. Die Stimme kritisiert Petrus nicht dafür, dass er die Tora, das jüdische Gesetz, einhält, sondern die Stimme kritisiert ihn dafür, dass er sich über die Tora hinwegsetzen will und dass er selbst bestimmen will, dass etwas nicht rein sein darf, dass er alles für unrein erklärt. Aber Gemeinschaft mit anderen Menschen, und darauf kommt's an, und Gemeinschaft mit anderen Völkern dürfen und sollen auch Juden haben und dürfen alle Menschen haben. Also auch diejenigen, die unreine Speisen essen, dürfen mit zur Gemeinschaft gehören. So entspricht es dem Gesetz. Also wenn in der Vision des Petrus die reinen und die unreinen Tiere vermischt sind, dann ist es ein Bild dafür, dass die einen, die Nichtjuden, auch unreine Tiere essen. Und das ist ihnen erlaubt, den Nichtjuden erlaubt. Die anderen, die Juden, die essen nur reine Tiere. Und das bleibt so und das soll so sein. Aber beide Juden und Nichtjuden haben dennoch Gemeinschaft miteinander, vermischt beide zusammen. Und das war immer der Grundsatz in den ersten christlichen Gemeinden. Die ersten christlichen Gemeinden haben auch schon aus Juden und Nichtjuden gleichermaßen bestanden, vermischt, beide zusammen. Und da war der Grundsatz, und das gilt für das ganze Neue Testament, und gerade wenn ihr auch die neutestamentlichen Briefe lest, erschließt sich vieles, wenn ihr euch bewusst macht, dass das überall der Grundsatz ist. Für die Juden bleiben die Speisegesetze gültig, für die Nichtjuden gelten die Speisegesetze nicht, und dennoch können sie miteinander Gemeinschaft haben, weil sie in Christus eins sind. Und beide empfangen sie den Heiligen Geist. Das ist ja auch hier der Höhepunkt der Geschichte von Cornelius und Petrus. Also, wir sind dabei, genauer hinzuschauen. Und das war die erste Entdeckung. Es geht ja nicht um Speisegebote, sondern die stehen nur für die einen und die anderen. Für diejenigen, die nur rein essen und für diejenigen, die auch unrein essen dürfen. Es geht nicht um Gebote, sondern es geht um Menschen aus allen Völkern. Sie kommen alle zum Glauben an Jesus. Alle sind willkommen. Niemand ist ausgeschlossen. Deswegen habe ich auch gerade noch den Wochenspruch in den Schaukasten gehängt. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes, von überall, aus allen Völkern. Alle gehören sie zusammen in Jesus. Ja, und da könnte man doch zweitens meinen, dass die Moral von der Geschichte ist, unsere Aufgabe ist es jetzt rauszugehen und alle einzuladen, am besten die, die ganz besonders anders sind als wir. Und viele Predigten habe ich über diese Geschichte gelesen, die genau das als Fazit haben. Die so fragen, welche Musik magst du überhaupt nicht? Dann lade Menschen ein, die diese Musik feiern. Oder welchen Kleidungsstil magst du überhaupt nicht und passt überhaupt nicht zu dir? Dann geh auf Menschen zu, die sich so anziehen und so weiter. Aber ich denke nicht, dass genau das das Ziel ist. Gott macht es uns doch nicht absichtlich so schwer wie möglich. Klar, niemand darf ausgestoßen sein, sondern alle sollen kommen dürfen, alle gehören dazu. Ja, das stimmt schon. Aber das Besondere an dieser Geschichte von Petrus und Cornelius ist, dass jeder Schritt erst kunstvoll vorbereitet wird. Denkt an den Anfang. Wir haben den einen in Caesarea, wir haben den anderen in Joppe, 50 Kilometer voneinander entfernt. Und die haben unabhängig voneinander, jedenfalls aus menschlicher Sicht, erstmal ihre Erscheinungen und die rätseln erstmal, wie das zusammengehört. Und im Hintergrund, das wissen wir jetzt vom Ende her, da bereitet Gott eben alles vor und setzt hier und da diese und jene Vision. Gott ist im Hintergrund am Werk, um das erstmal langfristig vorzubereiten. Die Stimme aus dem Himmel platzt doch nicht mit der Aufforderung heraus, Petrus, geh. Sondern Petrus sieht etwas Ungewöhnliches, Und zwar, als er Hunger hat und gar nicht damit rechnet. Aber er bekommt es erklärt, was er da sieht, schlachte und iss. Und zwar nicht weniger als dreimal. Und es ist in Ordnung, dass er dann erstmal irritiert zurückbleibt und rätselt und grübelt. Erst später versteht er das dann. Bis dahin muss noch viel passieren. Und sogar nachdem er es mit dem Verstand kapiert hatte, da kommt erst noch der Heilige Geist dazu, damit er es dann auch wirklich mit dem Herzen verstehen kann. Ganz schön viel Geduld hat Gott mit ihm. Oder auf der anderen Seite Cornelius. Er hat schon lange an den Gott Israels geglaubt. Er ist schon einen Weg mit Gott gegangen. Es fängt ja auch nicht hier mit dieser Geschichte an, sondern da muss ja schon eine sowas wie eine Bekehrungsgeschichte dahinter stehen. Er war schon ein frommer Mann. Er musste sich nicht von 0 auf 100 hier bekehren. Und dass er fromm war, an den jüdischen Gott geglaubt hat, das war für einen Römer, erst recht für einen römischen Soldaten und noch mehr für einen derart hochgestellten Centurio schon was richtig Bemerkenswertes, dass der an den Gott Israels glaubt. Cornelius war großzügig, das heißt, er hat schon was vom Herzen Gottes gelernt gehabt, das heißt, so heißt es hier ausdrücklich, Cornelius betete regelmäßig und dadurch hat er sein Verhältnis zu Gott sowieso schon beharrlich investiert, bevor es jetzt nochmal einen großen Schub bekommen hat. Und auch Cornelius wird ja erst in einer Vision vorbereitet und er bekommt nicht sofort den Auftrag. Und schließlich muss Cornelius von Petrus lernen, dass der auch nur ein Mensch ist, vor dem man sich nicht niederzuwerfen braucht. Also wir haben mehrere Schauplätze, dann kommt auch noch Simon der Gerber vor, der hat auch noch den gleichen Namen. Und durch dieses ganze komplexe Netz fügt Gott das alles zusammen, dass hier die Erkenntnis herrscht, alle Menschen dürfen dazugehören. Alle werden ausdrücklich vorbereitet. Petrus wird sogar ausdrücklich hergerufen und dann erst geschieht das Neue. Und das ist das Ermutigende für uns. Wenn Gott etwas Neues mit dir vorhat, dann bereitet er dich darauf vor. Gott verlangt nichts von uns, das wir nicht könnten. Er macht es uns doch nicht absichtlich schwer. Sondern unsere ganze Lebensgeschichte bereitet uns auf das vor, was wir dann für Gott tun dürfen. Unser Lebensweg von einer Station zur nächsten, manchmal durch Schweres hindurch und oft verstehen wir nicht, was das soll. Unser Lebensweg ist Vorbereitung auf das, was Gott weiterhin mit uns vorhat. So wie Petrus irritiert zurückgeblieben ist, als das Tuch mit den Tieren wieder in den Himmel hinaufgezogen wurde. Und als die himmlische Stimme verstummt war, so bleiben wir ja auch oft irritiert zurück. Wir haben etwas erlebt, wir können es noch nicht einordnen. Manchmal sind wir dann vielleicht auch voreilig und ziehen die falschen Schlüsse daraus, zum Beispiel, dass Speisegebote nicht mehr gelten dürften. Aber könnte es nicht um was anderes gehen? Da können wir dann ruhig weiterfragen. Also denkt dran, Petrus hat da richtig lange auf dem Dach gesessen und nachgedacht. Und die Boten des Cornelius haben ihn dann beim Grübeln unterbrochen. Aber gerade das, was ihn unterbrochen hat, hat dann den Sinn ergeben. Also das ist doch bei uns auch manchmal so. Wir denken, wir müssen jetzt nur mal lange genug nachdenken, da werden wir schon draufkommen und wollen uns nicht stören lassen. Aber manchmal ist gerade das, was uns dann stört, das, was uns auf die richtige Spur bringt. Und so lade ich euch dazu ein, darauf zu vertrauen, dass Gott auch aus den Erfahrungen eurer Lebensgeschichte, auch aus dem, was euch irritiert zurückgelassen hat, etwas Gutes entstehen lassen wird. Aber klar ist das oft nicht einfach zu erkennen. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Fehler ich schon gemacht habe und später haben sie doch zu etwas Gutem geführt, dann sage ich, es lohnt sich, darum zu bitten, dass so etwas geschieht. Und all die Verletzungen, die mir schon zugefügt wurden und dir bestimmt nicht weniger. Du kannst dich für immer dafür bemitleiden oder du kannst danach Ausschau halten, wie Gott auch die Verletzungen benutzen kann dafür, dass es weitergeht. Gott lässt kein Stück deiner Vergangenheit unberücksichtigt. Deine Stärken und Schwächen, deine Erfolge und dein Versagen, alles kann er gebrauchen, weil er dich gebrauchen kann, so wie du bist. Du darfst dich weiterentwickeln, klar, das soll so sein. Es gibt Neues zu lernen und Neues zu erleben und es sind auch immer wieder Aufbrüche dran. Aber alles das geschieht von dem Punkt aus, an dem du jetzt gerade stehst. Nicht von irgendwo, wo du vielleicht denkst, dass du sein solltest, sondern mit deiner Geschichte, auch mit der Geschichte deiner Verletzung und mit der Geschichte deines Versagens, stehst du ja jetzt an diesem Punkt, zum Beispiel heute hier in der Kirche. Und von hier aus geht's weiter. Und von dem Punkt aus, an dem du jetzt stehst, kann Gott dich gebrauchen. Und alles, was bisher war, war auch Vorbereitung für das, was jetzt kommen darf. Denk an Petrus. Was für ein aufbrausendes Temperament hatte er. Die Evangelien sind ja voll von Geschichten, wie Petrus auch immer mal wieder was nicht verstanden hat, was Jesus ihm klar machen wollte. Und doch hat Jesus gerade ihm verheißen, auf diesen Felsen, auf dich, Petrus, da wird die Kirche gebaut. Und Petrus hatte weiterhin viel zu lernen, zum Beispiel heute in dieser Geschichte. Zusammen mit Cornelius musste er noch lernen, dass alle Menschen rein sind. Und genauso habe ich noch viel zu lernen. Genauso hast du noch viel zu lernen. Und die Reise beginnt heute. Sie startet mit dir, genauso wie du bist. Ich kann nicht alles sehen, was Gott sieht. Welches Potenzial er in mir sieht. Welche Chancen er für mich vorbereitet hat. Ich darf Ausschau danach halten, wie Gott Gutes entstehen lassen möchte. Und wie er das einsetzt, was er an mir sieht. Und dann merken wir, Gott ist da, wo wir es uns noch gar nicht vorstellen können. Seine Liebe wirkt weiter als gedacht. Zum Beispiel über die 50 Kilometer zwischen Caesarea und Joppe, aber auch noch viel weiter hinweg. Gott war damals und ist heute für Juden und für Nichtjuden gleichermaßen da. Und Gott ist für Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Meinungen da. Und das ist vielleicht am schwersten zu glauben, er ist für dich da. So wie du bist, seine Liebe strahlt bis in den hintersten Winkel deines Herzens hinein, bis dahin, wo sonst niemand hinschauen darf, auf das, was du am liebsten vor dir selbst verheimlichen würdest, bis da hinein. Ja, und Petrus hat diese Tiere gesehen und darunter waren eben auch die unreinen Tiere und er sagt unvorschriftsmäßig, unrein, eklig. Naja, du bist für Gott nicht eklig, aber naja, jeder hat auch solche unreinen Winkel im Leben und im Herzen. Aber vermischt, das Reine und das Unreine vermischt. Das Gute, das Gott gebrauchen kann und das Schlechte, das er auch bei dir ausmerzen möchte, das haben wir alle vermischt im Herzen. Und Gott hat dennoch Gemeinschaft mit dir. Er ruft dich, so wie er Petrus hat rufen lassen. Weil er dich braucht, weil er viel mit dir vorhat. Du bist gerufen, du wirst vorbereitet und du wirst erwartet. Du bist willkommen. Prozesse im Verborgenen bereiten in dieser Geschichte etwas ungeahnt Neues vor. Da kommen Visionen vor und Engel und eine Stimme vom Himmel und das Wirken des Heiligen Geistes. Das können wir nicht machen und das gehört auch nicht immer dazu. Das können wir nicht herbeizwingen, aber wir können es erhoffen und wir können wahrnehmen, wenn so etwas geschieht und wir können uns dann darauf einlassen und darauf hören, in welche Richtung uns Gott dadurch schubsen will. Und jetzt ganz kurz noch ein letzter Gedanke. Ich trage ja immer noch die weiße Stola, weil wir immer noch in den Wochen nach dem Christfest sind. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass wir im Laufe der Predigt herausgezoomt haben. Also wir haben heute den dritten Sonntag nach Epiphanias, also immer noch in der Weihnachtszeit. Aber seit Weihnachten wird das Bild immer größer, wie bei einem Herauszoomen. An Heiligabend sind wir ganz tief hineingezoomt und sehen erstmal nur das Kind in der Krippe, ganz im Zentrum. Und zum Christfest wird es dann schon der ganze Stall und dann ganz Bethlehem mit den Hirten, die nicht als die Frömmsten galten, aber gerade so eine unverzichtbare Rolle bei der Geburt des Retters spielen. Und an Epiphanias kommen dann die Weisen aus dem Morgenland dazu. Und das sind schon mal die ersten Fremden, die man nicht unbedingt im Zentrum des Heilsgeschehens erwartet hätte. Und heute ist das Bild noch größer geworden. Heute sehen wir die ganze Welt, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Überall her werden sie kommen, um am Tisch Gottes zu sitzen. Alle Menschen aus allen Völkern, sogar Cornelius, sogar die Römer. Also es ist wie eine Zoomfahrt von der Krippe heraus auf die ganze Welt. Weihnachten hat mehr Auswirkungen, als man erstmal denkt. Deswegen dauert auch die Weihnachtszeit so lange. Wir sehen manchmal nur die Krippe und denken, oh, ganz schön klein. Und erst später merken wir, dass Gott mit seinem Rettungsplan, der in der Krippe angefangen hat, in Wirklichkeit die ganze Welt in den Blick genommen hat. Und die ganze Welt, das heißt vor allem alle Menschen aus allen Völkern, und da müssen wir sagen, ganz schön groß. Und wenn wir so weit herausgezoomt haben, darüber gestaunt haben, wie groß Gottes Liebe ist, dann können wir getrost auch wieder hineinzoomen, und zwar jetzt zu uns, in unser Herz, und gespannt darauf sein, was Gott mit uns vorhat und wie er uns neue Türen öffnen wird. Und das kann auch ein Anliegen für die Einzelsegnung sein, die jetzt gleich angeboten wird. Wofür hat Gott uns vorbereitet? Wo brauchen wir Mut, einen neuen Weg zu gehen? Also wenn wir in unser Herz mal hineinzoomen, was gibt es da, worauf das Licht der Liebe Gottes fallen kann? Ein römischer Hauptmann, ein Jesusjünger, und die beiden kommen zusammen und etwas Entscheidendes passiert. Genauso können wir sagen, Gott und du, ihr beide kommt an Weihnachten und in den kommenden Wochen und in diesem ganzen Jahr zusammen, und Neues geschieht das ganze Jahr lang. Also sei gespannt und erlebe, wie der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, dein Herz und deine Sinne bewahrt in Christus Jesus. Amen.